HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Menschen wie Ivan Christo haben es gerade besonders schwer. Der Aufruf, zu Hause zu bleiben, für ihn nicht umsetzbar. Denn Ivan hat kein Zuhause.
Have you seen the old man in the closed-down market? Kicking up the paper with his worn-out shoes.
Niemand weiß, wie lange das geht, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mich selber rieche, und dann will ich duschen. Ja. Und das ist jetzt halt nicht gegeben.
Das ist einfach eine Katastrophe. Die Situation der Obdachlosigkeit, Obdachlosen ist im Normalfall schwierig. Jetzt in Corona-Zeiten heißt es, keine weiteren Stellen, um Nahrung zu finden, Hygiene zu machen.
Am liebsten wäre uns natürlich, dass die Menschen in Wohnung gehen könnten. Können wir im Moment so nicht anbieten. Deswegen gucken wir, dass wir es im Kleinen machen, indem wir mit den Leuten sprechen, Aufmerksamkeit schenken und eben auch was hören, wie es den Leuten geht.
Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags.
Ich glaube, dass sie auch sehr viel Angst haben, nicht mehr versorgt zu werden in der Zukunft.
Freut man sich, wenn andere kommen, was geben, ja, und man ein bisschen Kontakt hat wenigstens. Also das Wichtigste im Moment ist gerade von Mensch zu Mensch.
Wir können nicht mehr am Flughafen, die sind soeben rausgeschmissen worden. Ich fahre jetzt einfach hin, weil ich da noch ein paar Sachen habe, Schlafsack. Und dann werde ich sehen, was ich dann heute Nacht mache.
So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine.
Wer keine Bleibe hat, der ist arm dran. Der Mensch braucht ein Dach über dem Kopf und sei es nur ein Zeltdach. Aber was passiert, wenn man nicht mal das irgendwo aufbauen darf? Um der Corona-Pandemie Einhalt zu gebieten, sollen wir alle möglichst viel zu Hause bleiben. Nur haben viele Menschen eben gar kein Zuhause oder drohen es zu verlieren, weil sie keine Einnahmen mehr haben und ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und wer sowieso schon auf der Straße lebt, der hat kaum eine Chance, sich an die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, gehört aber meist zu einer der Risikogruppen für Covid-19. Wie erleben Obdachlose, schwer Drogenabhängige und andere, die nicht einfach zu Hause bleiben können, die derzeitige Situation? Wer könnte demnächst auch auf der Straße landen? Und was hilft? Hashtag Wir haben kein Zuhause. HR2 Kultur der Tag. Wir begeben uns erstmal dahin, wo viele Obdachlose ihren Tag verbringen, ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Hier treffen die Gegensätze der Großstadt aufeinander. Die Bankentürme sind in Sichtweite, es gibt schicke Szenekneipen und eben auch Schmuddelecken, Prostitution und sichtbares Elend. Und jetzt, wo die schönen Restaurants geschlossen sind, rückt das in den Vordergrund. Tobias Lübben war dort.
Es ist 9 Uhr morgens und noch knackig kalt im Frankfurter Bahnhofsviertel. Klaus Schmitz, rundes Gesicht und grauer Vollbart, kommt mit offener Lederjacke und einem dünnen weißen T-Shirt daher.
Ich fühle mich bei den Temperaturen gut wohl. Also, vorausgesetzt, der Kaffee kommt noch.
Schmitz ist zum Diakoniezentrum in der Weserstraße 5 gekommen, mitten im Bahnhofsviertel. Obdachlose können dort frühstücken. Jetzt, in Corona-Zeiten, bekommt jeder, der will, nach dem Frühstück noch einen Lunchbeutel mit. 2 belegte Brötchen, einen Joghurt, Wasser, Obst und einen Schokoriegel. Schmitz greift gerne zu.
Na logisch. Der Tag ist ja lang und wir haben jetzt auch noch kaum mehr Möglichkeiten, noch was zu machen. Ne?
Betteln und Flaschen sammeln, das ist nicht so einträglich wie sonst. Durch die Corona-Krise sind die Straßen leer und die wenigen Passanten bleiben auf Distanz. Die Angst vor Ansteckung regiert. Aber nicht bei Schmitz.
Bei mir spielt sich die Angst nicht so hoch, weil ich sage, okay, man kann davon sterben, klar. Aber schlimmer als jetzt in der Lage kann ich nicht mehr kommen, eigentlich.
Schmitz sagt, er sei seit vielen Jahren wohnungslos. Im Moment schlafe er am Frankfurter Flughafen in Terminal 1. Tagsüber komme er in die Stadt. Auch Ramin, der in Wirklichkeit anders heißt, verbringt seine Tage auf der Straße. Die Obdachlosigkeit sieht man dem zierlichen Mann mit den funkelnden Augen nicht an. Aber auch er bemerkt, wie andere ihm jetzt ausweichen.
Die haben Angst, die haben diesen Gott vergessen. Der hat uns gegeben, dieses Leben, und nimmt dieses Leben. Fertig, aus. Wenn es meine Zeit gekommen ist, kommt. Dieses Coronavirus kann niemand treffen. Wer glaubt da? Ist so.
Ramin leidet sehr unter der aktuellen Situation. Seine Bitten um Geld liefen fast immer ins Leere, sagt er.
Alle sind asozial geworden. Das ist nicht mehr menschlich. In dieser Zeit, wo du zusammenstehen musst, stehen die nicht zusammen. Verstehst du, was ich meine? Das ist asozial. Ich lebe seit 28 Jahren hier und keiner will helfen.
Nur von professionellen Helfern bekomme er Unterstützung, etwa von der Diakonie. Jürgen Mühlfeld ist der Leiter des Diakoniezentrums im Bahnhofsviertel. Sein Tagestreff für Obdachlose, sagt Mühlfeld, sei nicht nur wegen der Essensausgabe wichtig.
Weil wir dann auch noch Duschen haben natürlich, oder Toiletten, die ganzen Dinge, die man normalerweise zu Hause in der Wohnung erledigt, die kann man halt als Obdachloser, Wohnungsloser dann bei uns im Tagestreff bekommen. Deswegen ist es gerade für diejenigen, die eben kein Zuhause haben und keine Unterkunft, jetzt existenziell, dass unsere Einrichtung auch weiterhin geöffnet ist.
Auf Hygiene wird geachtet, jetzt noch mehr als sonst. Maximal 50 Menschen dürfen gleichzeitig im Speisesaal sein. Die Mitarbeiter achten auf Sicherheitsabstand.
Am Anfang, als wir mit Masken rumliefen und auf Abstand achteten, haben die das noch etwas ins Lächerliche gezogen oder wenig ernst genommen. Aber seit den letzten 10 Tagen, würde ich sagen, ungefähr hat sich das doch schon auch sehr geändert. Die Abstände in der Schlange zur Essensausgabe, die werden eingehalten.
Klaus Schmitz muss man das nicht zweimal sagen. Er versuche ohnehin immer, sich vor Infektionen zu schützen.
Ich meide ja auch zum Beispiel am Flughafen Leute und setze mich da, wo ich höchstens alleine bin oder maximal 2 Leute da noch sind.
Auch aus Angst vor Diebstählen. Schmitz sagt, ihm sei vor einer Woche das Handy geklaut worden, als er schlief. Soziale Isolation. Für Schmitz ist sie Alltag und das nicht nur wegen Corona.
Corona verschärft die Situation, aber die Probleme sind alte Bekannte. Im Winter, als man in Berlin versucht hat, die Obdachlosenzahlen in der Stadt zu ermitteln, da haben wir schon einmal eine Sendung gemacht über die Herausforderungen, die das Leben auf der Straße mit sich bringt. Bei dieser Zählung in Berlin wurden rund 2000 Obdachlose angetroffen, viel weniger als die Schätzungen besagten. Die gingen von etwa 10.000 Obdachlosen in Berlin aus und auch wenn sich eine größere Zahl vor den Zählteams versteckt gehalten hat, so geht Berlin nun doch von weniger Betroffenen aus. Von den Gezählten waren knapp 300 dann auch bereit, sich befragen zu lassen. Und so weiß die Stadt nun ein bisschen mehr über die Altersverteilung, die Dauer der Obdachlosigkeit und die Bedürfnisse für Hilfen. Erstaunt hat die Forscher zum Beispiel, dass viele angegeben haben, als Paar unterwegs zu sein. Die Notunterkünfte sind aber immer nach Geschlechtern getrennt. Da will man nach Lösungen suchen. Aber momentan sind das quasi Luxusprobleme in diesem Bereich, der mit Luxus so gar nichts zu tun hat. In Corona-Zeiten fallen nämlich auch den Obdachlosen ihre kleinen Einnahmequellen weg. Weniger Menschen unterwegs, das bedeutet auch, dass weniger Flaschen weggeworfen werden und dass sich das Betteln kaum noch lohnt. Die Not ist noch größer als sonst. Sabi Uschki hat vor 20 Jahren den Verein Street Angels gegründet und kennt viele der Obdachlosen in Frankfurt schon lange. Er kümmert sich ehrenamtlich, sammelt Essensspenden und verteilt die dann im Bahnhofsviertel. Schönen guten Abend, Herr Uschki.
Ich grüße Sie, guten Tag. Ich muss kurz berichtigen. Ich bin persönlich seit 20 Jahren auf der Straße und als Verein sind wir etwa 6 Jahre auf der Straße.
Ah, dann steht das überall verkehrt. Aber gut, dass Sie das klären können. Aber Sie sammeln, also nicht nur, dass Sie selbst betroffen sind, sondern Sie sammeln eben auch Spenden für Obdachlose, nicht nur in Corona-Zeiten. Und verteilen Sie denn aus der persönlichen Betroffenheit, wissen Sie natürlich auch, was besonders benötigt ist, wird. Worauf kommt es Ihnen bei diesen Spenden an?
Nun gut, wir unterscheiden jetzt einmal die warmen Mahlzeiten, für die Street Angel steht. Einmal die Woche gibt es eine große warme Mahlzeit, inklusive Doggybag, Hygieneartikel, Sachen, die man die nächsten 2-3 Tage nutzen kann. Und in der Corona-Zeit können wir das leider eben nicht machen oder tun wir es eben nicht, sondern versuchen die Kontaktzeit zu verkürzen und sind auf die Idee gekommen, die Bevölkerung in Frankfurt dazu zu bringen, Hand anzulegen, anzupacken und haben eine Liste veröffentlicht auf Facebook und auf Instagram, was in so eine Tüte reinkommt. Und da die Menschen sowieso am Einkaufen sind und hamstern, haben wir gedacht, sollen sie doch für uns mit hamstern und eine Tüte voller leckeren Sachen bereitstellen, fertig machen und uns bringen, die wir wiederum mit frischen Sachen auffüllen, wie einen frischen Sandwich, der frisch geschmiert wurde, Obst noch rein und Getränke. Und das übergeben wir in einer höheren Geschwindigkeit an die Betroffenen auf der Straße.
Nun ist das Wetter deutlich besser geworden, es ist wärmer geworden, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Was wird denn jetzt im Frühjahr und Sommer besonders gebraucht und vor allen Dingen jetzt auch in Zeiten von Corona?
Nun gut, was wegfällt, ist ja momentan überhaupt Lebensmittel. Dadurch, dass die ganzen Restaurants und Bars und Cafés die ja normalerweise da sind, wegfallen, ist das Essen natürlich ein großes Thema bei denen. Gegessen wird im Grunde fast alles. Bei Fleisch wird darauf geachtet, eher witzigerweise auch wie bei normalen, weniger Schwein. Das hat jetzt auch nichts mit dem Religiösen zu tun.
Ja, mit der Haltbarkeit, auch, ne?
Ja, Haltbarkeit und überhaupt essen die einfach lieber Geflügel. Und darauf haben wir uns auch eingestellt, dass wir auch lieber Geflügelsachen oder Rindfleisch, Lamm verarbeiten, von den Spendern erhalten, um dann mitzukochen und lassen halt das Schwein weg. Aber auch nur wirklich wegen der Haltbarkeit und wegen dem Wetter jetzt. Mhm. Aber Getränke sind natürlich jetzt auch wichtig. Die kriegen viel weniger Getränke. Sie haben viel weniger Pfand dadurch, also Pfandflaschen, die sie wieder einsetzen können. Das ist alles, was wegfällt momentan. Das ist schwierig für die Person.
Ja, und die Tafeln gibt es auch kaum. Jetzt speziell für Corona, da ist wahrscheinlich der Bedarf an Hygieneartikeln noch größer als sonst.
Genau, genau. Die haben wir Gott sei Dank schon, die haben wir ein bisschen mal gehamstert, die Monate und Wochen zuvor. Es gibt immer in den Tüten sehr oft dann Zahnbürste, Zahnpasta, feuchte Tücher haben wir auf der Liste drauf, Desinfektionstücher, wenn sie dabei sind, wenn noch welche da sind. Es gibt auch welche, die auch desinfizieren gleichzeitig. Was gut ist bei Street Angel, wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz. Bedeutet, ein Sanitäter ist einmal die Woche immer dabei, der sich kleinere Wunden anschaut. Bevor die zu einem Vulkan werden, kann man sie vorher schon reinigen und einen neuen Pflaster drauf machen oder einen neuen Verband, bevor das Ganze wirklich extrem wird.
In vielen Städten gibt es inzwischen sowas wie Gabenzäune, wo Menschen dann einfach Tüten mit Dingen, die Obdachlose brauchen könnten, an einen dafür vorgesehenen Zaun in der Stadt hängen und jeder kann sich dort bedienen. Was halten Sie von solchen Gabenzäunen?
Ja, so ähnlich wie man sollte jedem ein Zelt geben. Ich meine, dann wissen wir, wie so eine Innenstadt dann aussieht. Also leider haben wir es mit Personen zu tun, die manche gesellschaftlichen Linien nicht mehr so einhalten, weil sie eben auch psychisch labil und krank sind. So eine Tüte, die da hängt, ist auch mit Sicherheit ein ganz tolles Gefühl für jemanden, der da was Gutes tun wollte. Und das, bei manchen kommt das auch gut an. Aber die Situation vor Ort kann innerhalb von Tagen ganz schlimm aussehen. Aufgerissene Tüten, da sind auch viele, die einfach leider, man weiß nicht genau, was reingemacht wird. Wenn da jetzt Essen reingemacht wird in so eine Plastiktüte und dann die schwitzt da drinne, dann
das
kann
hängt
die auch
dann in der Sonne möglich, ja.
Genau, dann geht das mal früher kaputt, dann hat man jemanden, man wollte es vielleicht nicht, aber dann kommen noch andere, glaube ich, nicht so tolle gesundheitliche Situationen, die dazu entstehen. Ja,
Es ist schon besser, wenn das zentral läuft und ein bisschen gesteuert wird.
Ja. Auch das Bild. Wir haben es getestet. Es gab einen Gabenzaun und das sah danach sehr, sehr schlimm aus. Und da haben sich Anwohner natürlich beschwert. Die Stadt wird sich dann irgendwann beschweren. Man könnte sowas für die Zukunft an einem bestimmten Ort vielleicht mal machen, und das besser aufpassen.
Aber dann muss es auf jeden Fall dann jemand betreuen wahrscheinlich, damit
genau,
das funktioniert.
Genau. Und das
wie ist das?
Ja,
wie ist das jetzt im Momentan? Klar, es sind weniger Leute unterwegs mit den Folgen, die wir gehört haben. Können Sie sich momentan jetzt kaum retten vor Zuwendungen oder bringt Corona auch das zum Erliegen?
Nein, überhaupt nicht. Die Leute sind unfassbar dankbar, dass wir da sind. Man kennt uns, wir sind sehr transparent. Wir zeigen immer Filme von dem, was wir machen, und zwar die täglichen oder die wöchentlichen. Und die bringen uns wirklich alle mit voller Freude, mit Einhaltung der Regeln, die 2-Meter-Abstände. Wir haben vorher, als noch nicht so, dass diese harte Regel da war, haben wir hier draußen sogar noch Getränke ausgegeben für die netten Leute. Wir haben Gespräche geführt und jetzt ist es halt so, die kommen nur, übergeben diese Tüte für uns, die wird von uns geführt und die gehen dann auch gleich wieder. Also es ist kein Aufenthalt momentan. Aber sie kommen alle und das ist Frankfurt. Da muss man sagen, das ist einfach Frankfurt fertig.
Sabi Uschki vom Verein Street Angels, vielen Dank. Michel aus Lönneberger, die Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren, ist einem vor allem in Erinnerung, weil dieser sympathische, ideenreiche schwedische Junge eine ganze Menge Unfug anstellt. Aber ein großes Herz und viel Sinn für Gerechtigkeit hat er auch. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann zögert er nicht. Und die armen Menschen in Lönneberger brauchen Hilfe.
Du weißt sicher nicht, was es mit einem Armenhaus auf sich hatte. Und darüber kannst du nur froh sein. Ein Armenhaus war etwas, was es in früheren Zeiten gab. Und wenn ich davon alles genau erzählen wollte, würde es schauerlicher werden als sämtliche Schreckensgeschichten über Mörder und Geister und wilde Tiere. Wenn du dir eine schäbige kleine Hütte mit einigen Zimmern darin vorstellst und die Hütte voll mit armen, verbrauchten, alten Menschen, die dort zusammen wohnen, in einem einzigen Durcheinander von Dreck und Schmutz und Läusen und Hunger und Elend, dann weißt du, wie damals diese Armen in einem Armenhaus lebten. In Lönneberger war das Armenhaus bestimmt nicht schlechter als anderswo. Aber trotzdem war es schrecklich genug, dort zu landen, wenn man alt geworden war und sich nicht mehr selbst helfen konnte. Sie, die im Armenhaus lebten, konnten sich fast nie richtig satt essen. Und das war eine Not. Michel schlug mit der Faust auf die Holzkiste und sagte, »Ich weiß einen, der ein Festmahl geben wird.« »Wer denn?« fragte Ida. Michel schlug noch einmal mit der Faust auf die Kiste. »Ich«, sagte er. Und dann erzählte er, wie es werden sollte. Ein Festmahl sollte es werden, dass es nur so krachte. Denn nun sollten alle Menschen aus dem Armenhaus von Lönneberger hierher nach Katthult kommen, und zwar auf der Stelle. »Ja, aber Michel«, sagte Klein Ida ängstlich, »bist du sicher, dass das kein Unfug ist?« Alfred wurde auch ängstlich und glaubte, es sei vielleicht Unfug. Aber Michel versicherte ihm, es sei wirklich keiner. Es sei eine gute Tat. Und Gottes Engel würden darüber ebenso in die Hände klatschen, wie sie vorher über das elende Weihnachten im Armenhaus geweint hätten. »Aber sie alle aus der Höhle des Löwen zu kriegen, das wird das Schwerste sein«, sagte er. »Kommt, wir gehen hin und versuchen es.«
Und ob er das schafft, das erfahren wir später. Hashtag »Wir haben kein Zuhause«. HR2 Kultur der Tag. Wer es schon in normalen Zeiten kaum schafft, sein Leben in den Griff zu bekommen, der ist in einer Krise erst recht gebeutelt. Wir haben ja schon gerade gehört, dass viele Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, unter psychischen Erkrankungen leiden. Alkoholabhängigkeit spielt eine Rolle. Viele Hilfseinrichtungen, die vor allem von Ehrenamtlichen getragen werden, mussten ihre Arbeit schon deutlich reduzieren oder gar einstellen. Die Anlaufstellen für Drogenabhängige versucht man, soweit es geht, offen zu halten. Antonia Troschke war für uns in Frankfurt bei einer Anlaufstelle für Drogensüchtige.
In der Nidderstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel herrscht dichtes Gedränge. Ungefähr 30, 40 Drogenabhängige warten vor dem Druckraum. Auf dem Boden kauert eine Frau und setzt sich einen Schuss. Ein Mann schläft an ihrer Schulter. Alles geschieht auf engstem Raum. Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands von 2 Metern. Die Menschen hier haben andere Sorgen. Und dennoch tragen viele eine Atemschutzmaske. Denn die Angst vor Corona ist auch unter den Abhängigen präsent, bestätigt Christoph Lange. Er leitet die Drogenhilfeeinrichtung Eastside, ein paar Kilometer weiter im Frankfurter Ostend.
Viele von den Drogenabhängigen gehören aufgrund von Begleiterkrankungen und einer oft geschwächten körperlichen Gesamtkonstitution zu den besonderen Risikogruppen in Bezug auf das Coronavirus.
Doch neben dem Virus selbst sind vor allem die indirekten Folgen der Corona-Epidemie verheerend für Drogenabhängige. Ihre Haupteinnahmequellen, Betteln und Flaschensammeln, brechen durch die Ausgangsbeschränkungen weg. Durch die geschlossenen Grenzen ist es zudem schwieriger, an Drogen zu gelangen.
Wir können Engpässe in der Versorgung mit illegalen psychoaktiven Substanzen beobachten. Das heißt, der Schwarzmarkt von Heroin und anderen Substanzen bricht zusammen, bedeutet, dass viele Drogenkonsumentinnen bedrohlich verlaufende und unbegleitete Entzugssituationen erleben werden.
Und das kann tödliche Folgen haben. Gleichzeitig ist die medizinische und psychologische Betreuung in den Drogenhilfeeinrichtungen stark eingeschränkt. Was ist, wenn dort das Coronavirus ausbricht? Wo werden infizierte Drogenabhängige untergebracht? Diese Fragen beschäftigen Leiter Christoph Lange. Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Meyer kennt die Probleme und bemüht sich um eine Lösung. Doch die hat auch er noch nicht.
Die Einrichtungen sind, soweit es irgendwie geht, weiter geöffnet. Gerade jetzt ist das wichtig. Wir hatten in einer Einrichtung in der vergangenen Woche große Sorgen, ob wir dort nicht einen Corona-Fall hätten. Dieser Verdacht hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Wir wissen aber natürlich, es kann jederzeit soweit sein.
Und so gilt bei den Drogenabhängigen wie überall, die Ansteckung möglichst gering zu halten. Unter anderem durch Kontaktbeschränkungen. Für die Kontrollen, auch im Bahnhofsviertel, sorgt das Ordnungsamt. Michael Jenisch, Pressesprecher des Ordnungsamts Frankfurt, erklärt:
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit Gesprächen sehr viel erreichen. Also in sehr vielen Fällen haben wir es tatsächlich mit einsichtigen Menschen zu tun, die das dann auch befolgen. keine Grüppchen zu bilden und Mindestabstände einzuhalten. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Es sind Regeln, an die sich jeder halten soll. Zum Schutz der Risikogruppen, zu denen auch die Drogenabhängigen gehören. Weil jeder das Coronavirus übertragen kann, ob abhängig oder nicht.
Und auch für Drogensüchtige gilt, Corona verschärft das Leid. Armut und Gesundheit in Deutschland, so heißt der Verein, den Gerhard Trabert ins Leben gerufen hat. Er ist Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Rhein-Main-Hochschule in Wiesbaden und Notfallmediziner. Schönen guten Abend, Herr Trabert.
Guten Abend, Frau Renk.
Ihr Mainzer Modell der gesundheitlichen Versorgung von wohnungslosen Menschen, wie sieht das aus?
Ja, wir haben verschiedene Module. Und zwar haben wir einmal ein fahrbares Sprechzimmer, unser Arztmobil, das fährt auf die Straße zu den Menschen, dort wo sie sich aufhalten, in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und bietet dort eine medizinische Diagnostik, Therapie und eine Betreuung an. Dann haben wir noch eine sogenannte Poliklinik oder Ambulanz ohne Grenzen, das ist etwas Stationäres. Da haben wir verschiedene Fachdisziplinen, Zahnärzte, Psychiater, Frauenärztinnen, wir haben Internisten, Chirurgen, die dort ehrenamtlich auch eine Sprechstunde anbieten.
Und da kann man auch hin, wenn man keine Krankenversicherung hat aktuell.
Genau, das ist ganz wichtig. Aber momentan mussten wir uns vollkommen neu orientieren. Jetzt, wenn jetzt ein Patient zu uns kommt, wird er erst einmal untersucht, hat er einen Infekt, hat er Temperatur. Wenn das der Fall ist, dann wird er separat in dem Arztmobil untersucht und behandelt. Der Arzt trägt dann auch Schutzkleidung. Hat er keine Hinweise für einen Infekt, dann darf er in unsere Ambulanz. Aber in unserem Wartezimmer dürfen momentan maximal 3 Menschen Platz nehmen. Also wir haben uns schon ganz schnell auf die neue Situation einstellen müssen.
Wie viel sitzen normalerweise im Wartezimmer bei Ihnen?
Das kann schon mal 18 Leute sein, ja. Aber das ist momentan eben einfach, das können wir nicht machen, das wäre ein hohes Risikopotenzial. Ja.
Armut und Gesundheit hängen zusammen, oder besser gesagt Armut und Krankheit hängen zusammen. Wer arm ist, hat ein deutlich höheres Risiko, krank zu werden. Wer reich ist, hat eine bessere Chance, lange und einigermaßen gesund zu leben. Wie ist das im Fall von Corona?
Ja, ich meine, das ist wie so ein Brennglas, das kumuliert ja jetzt. Das ist sehr gut, dass Sie darauf hinweisen. Ich habe das Gefühl, es wird momentan in der öffentlichen Diskussion oder auch bei unseren Entscheidungsträgern, bei unseren Politikern noch zu wenig registriert, dass natürlich gerade wieder, wie so oft, Menschen, die sozial benachteiligt sind, doppelt und dreifach jetzt benachteiligt werden. Wir wissen das zum Beispiel bei Kindern jetzt, von Familien, die in einer finanziell prekären Situation sind, Homeoffice beziehungsweise zu Hause jetzt Schulunterricht zu bekommen. Viele haben eben nicht einen Laptop und einen Internetanschluss.
Ja, da haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht, über die Not der Kinder, die damit jetzt einhergeht.
Genau.
Wir haben es auch eben schon im Beitrag gehört, für die Obdachlosen geht es jetzt in den meisten Fällen tatsächlich hauptsächlich ums Essen, dass sie da was bekommen. Wie ist das, wie können sich Obdachlose vor einer Corona-Infektion schützen, bestmöglich?
Also es geht nicht nur ums Essen, es geht zum Beispiel auch um, wo übernachte ich, ja, wo komme ich jetzt unter, weil viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe überfüllt sind. Es geht um die medizinische Versorgung, auch da ist der Zugang erschwert oder unmöglich. Wohnungslose Menschen, ich habe das Gefühl, das ist auch zu wenig im Fokus, sind eine besondere Risikogruppe. Und zwar, weil sie besonders gefährdet sind. Und zwar, und das möchte ich nochmal hervorheben, eben wurde so darüber gesprochen, Drogenmissbrauch, psychische Erkrankung. Sehr viele wohnungslose Menschen sind weder drogenabhängig noch psychisch krank. Mhm. Da haben Schicksalsschläge zu dieser Situation geführt. Und viele sind aber krank, sind aber chronisch krank, haben die Erkrankungen, die viele andere Menschen auch haben. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine chronische Bronchitis, sie haben Magenbeschwerden und all das erhöht natürlich momentan das Risiko. Sie können sich kaum schützen. Deshalb haben wir hier in Mainz gefordert, jetzt müssen Hotels, Jugendherbergen, Pensionen geöffnet werden, um hier Risikopatienten unterzubringen. Wir haben das erreicht. Hier in einem Hotel, in dem Hotel Independence, können 30 wohnungslose Menschen jetzt unterkommen. Wir haben dann auch gefordert, dass die Möglichkeiten, die es ja in vielen Städten, auch in Frankfurt gibt, der Notschlafunterbringung für den Winter, dass die nicht geschlossen werden, dass wir auch da noch die Möglichkeit haben, Menschen unterzubringen. Aber was noch fehlt, und das ist ein Appell von mir, wir haben keine Möglichkeit, jetzt einen Patienten, bei dem wir einen Verdacht haben, bei dem wir führen auch Tests durch auf das Coronavirus, wir können ihn nicht separieren. Wir haben keine Möglichkeit zu sagen, geh mal jetzt hier in diese Unterkunft. Ich kann ihn nicht in die anderen Unterkünfte unterbringen. Das wäre ja wieder ein Risikofaktor. Also hier muss dringend ein kommunales und auch ein bundesweites Versorgungsnetz neu konzipiert und realisiert werden.
Das ist natürlich eine Riesenherausforderung und sicherlich nicht über Nacht zu machen. Da müssten sich Menschen sofort an einen Tisch begeben und da eine Lösung suchen. Wie groß ist denn die Verunsicherung unter den Obdach- und Wohnungslosen, die Sie betreuen momentan?
Die ist natürlich sehr groß. Das ist ja auch in Ihren vorigen Beiträgen deutlich geworden. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Bei uns waren hier in unserer Kommune die öffentlichen Toiletten geschlossen. Wo sollen die Menschen dann auf die Toilette gehen? Wo haben sie einen Zugang zu Wasser? Das Thema, wo bekomme ich jetzt etwas zu essen, wenn Tafeln und Teestuben schließen oder ihr Angebot reduzieren, wenn medizinische Anlaufstellen eben auch schließen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Menschen sind so dankbar, und das erlebe ich so sehr, dass weiterhin bestimmte Institutionen für sie da sind. Ich merke das ja, ich fahre weiter mit unserem Arztmobil auf die Straße, und gerade jetzt, gerade in dieser Zeit, ist es so wichtig zu zeigen, wir sind weiterhin für sie da. Wir ziehen uns jetzt nicht zurück. Sie sind uns so wertvoll, und das sind Sie auch, ja, jeder Mensch ist wertvoll, dass wir unser Angebot aufrechterhalten. Wir müssen es leider etwas reduzieren, denn auch bei uns arbeiten Risikogruppen mit. Das sind ältere Ärztinnen und Ärzte, die kann ich momentan auch nicht einsetzen, weil sie besonders gefährdet sind. Aber es ist möglich, wenn man sich vernetzt. Es ist momentan unheimlich viel logistische Vernetzungsarbeit notwendig, aber wenn man das möchte, kann man das umsetzen.
Also es wird viel getan, unter anderem von Ihnen, Professor Gerhard Trabert. Vielen Dank und alles Gute für die weitere Arbeit. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts spielen die Geschichten von Michel aus Lönneberger, die sich Astrid Lindgren ausgedacht hat. Wir haben die Episode ausgewählt, in der Michel ein Festessen für alle Bedürftigen in seinem Ort veranstalten will. Das Problem, sie können nicht raus aus dem Armenhaus.
Michel ging hin und rüttelte an der Tür und merkte, wie gründlich abgeschlossen sie war. Das taten auch Alfred und Klein Ida. Ja, sie war abgeschlossen. Da gab es nichts zu rütteln. Hinter den Fenstern drängten sich alle Armenhäusler und starrten erschrocken auf die drei, die draußen standen und hinein wollten. Michel aber rief, »Ihr sollt zum Festessen nach Katthult kommen, wenn wir euch bloß rausholen könnten.« Im Armenhaus begann es zu summen wie in einem Bienenkorb. Das war einzigartig und wunderbar. Zugleich aber war es ein Elend zum Verzweifeln, denn sie waren eingeschlossen und wussten sich keinen Rat, wie sie herauskommen sollten. Nun sagst du vielleicht, warum öffneten sie nicht ein Fenster und kletterten hinaus? Das konnte doch nicht so schwer sein. Man merkt, du hast nie etwas von Innenfenstern gehört. Im Winter konnte man im Armenhaus kein einziges Fenster öffnen, der Innenfenster wegen. Die waren ordentlich festgenagelt und an den Rahmen außerdem mit Papierstreifen verklebt, damit kein Wind durch die Ritzen pfeifen konnte. »Aber wie lüftete man dann?«, fragst du vielleicht. »Liebes Kind, wie kannst du so dumm fragen? Wer hat denn gesagt, dass man im Armenhaus lüftete? An solchen Verrücktheiten war niemand interessiert, denn keiner begehrte mehr frische Luft als das bisschen, das durch den Rauchfang oder durch Ritzen in undichten Wänden oder Fußbodendielen eindrang. Nein.« Durch die Fenster konnten die Ärmsten nicht heraus. Ein Fenster, das man öffnen konnte, gab es allerdings, aber das war oben im Bodenzimmer und kein noch so hungriger Armenhäusler machte einen Sprung aus 4 Meter Höhe, um zu einem Festessen zu kommen. Das wäre ein Sprung geradewegs ins Himmelreich, das war ja klar. Doch Michel gab wegen solcher Kleinigkeiten nicht auf. Er fand tatsächlich eine Leiter unter dem Holzschuppen versteckt und die stellte er an das Fenster des Bodenzimmers, das Unken Ulla schon freudig geöffnet hatte. Alfred kletterte die Leiter hinauf. Er war groß und stark und konnte kleine, schmächtige Armenhäusler tragen wie nichts. Zwar schrien sie ach und oh und jammerten, aber herunter kamen sie alle. Als sie aber nachher in die weihnachtliche Küche von Katthult kamen, da sagte Michel, »Jetzt wird hier aufgefahren. Und es wurde aufgefahren.
Michel aus Lenneberger und sein Einsatz für die Armen. Für Frauen ist das Leben auf der Straße oft noch schambesetzter als für Männer und für sie ist es auch oft noch gefährlicher. Lea Faut hat in Berlin eine Frau getroffen, die erst kürzlich auf der Straße gelandet ist und es jetzt durch Corona noch schwerer hat, aus dieser Lage wieder herauszukommen. Der Alltag für Menschen ohne Wohnung ist extrem anstrengend. Was völlig fehlt, sind schon die kleinen Auszeiten.
Also momentan uns fehlen die Möglichkeiten, wo wir uns mal hinsetzen können.
Melanie ist nach der Trennung aus einer gescheiterten Beziehung nach Berlin gekommen und hat seitdem keine Wohnung gefunden. Als Wohnungslose leidet sie besonders unter der Schließung öffentlicher Orte.
Ja, und jetzt momentan ist gar nichts mehr auf. Also ist Kaffee, wir gehen nur noch raus. Ich habe schon heute gefragt, mal schnell auf die Toilette. Das ging da noch. Und ich bin auch manchmal bei Rewe. Da ist dann vorne, wenn man reinkommt, ein Kaffee. Da wollte ich dann mal mich hinsetzen. Auch geschlossen. Also man kann nur noch einkaufen und dann schnell wieder raus.
Ihren Nachnamen möchte Melanie nicht nennen. Aktuell schläft die 44-Jährige in der Notübernachtung für Frauen in Berlin-Mitte. Doch die hat nur nachts geöffnet. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weiß Melanie nicht mehr, wo sie sich tagsüber aufhalten kann. Nicht einmal die Stadtbibliothek hat noch offen.
Da konnte man das Handy laden, kann man auch im Computer, da ist ein Kaffee, so kleine Sofas, da kann man dann sitzen und so, es fällt alles weg.
Bis vor kurzem war sie tagsüber beschäftigt mit einer sogenannten Maßnahme vom Jobcenter. In einer Gruppe lernte sie dort den Umgang mit Computerprogrammen. Doch auch die Maßnahme wurde wegen Corona unterbrochen.
2 Tage bin ich jetzt nur mit der U-Bahn und mit der S-Bahn gefahren. Ich habe eine Monatskarte und sitze dann in großen U-Bahn-Stationen und fahre ein bisschen rum, damit es nicht so auffällt. Dann muss dann halt auf die Toilette auch, da muss man gucken, wo man dann hingehen kann. Weil jedes Mal an Bahnhof und so 1 Euro, das ist teuer. Ne?
Die 44-Jährige schätzt sich glücklich, dass sie in dieser harten Zeit zumindest einen Schlafplatz in der Notübernachtung für Frauen hat. Doch auch hier haben sich die Zustände seit der Pandemie zugespitzt, erklärt Meltem Katirje. Sie ist ehrenamtliche Betreuerin.
Jetzt eine Regel ist, die Frauen dürfen nicht in die Küche, sondern nur die Mitarbeiterin, weil es eng ist. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier wird gegessen und Fernsehen geguckt. Genau, hier halten sich die Frauen normalerweise viel auf. Und jetzt wird gesagt, kommen nicht alle irgendwie in diesen Raum. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht einzuhalten, diese Distanz. Und ich meine, die teilen sich auch ein Zimmer, begegnen sich im Flur. Es ist irgendwie nicht so leicht umzusetzen.
10 obdachlose Frauen schlafen hier und 2 Betreuerinnen.
Ja. Mit 4 Marietta.
Okay.
Am frühen Abend sind die Räume der Notunterkunft noch leer. Die heutige Nachtschicht machen Eva Habermann und Ina Hoffmann. Die beiden jungen Frauen kommen eine halbe Stunde vorher, um alles vorzubereiten.
Also ich habe da die Liste gemacht mit Frauen, die angerufen haben, die auf dem Anrufbeantworter sind. Vielleicht hast du da einen Rückruf. Genau, die wird in ihrer Wohnung bedroht, kann deswegen nicht zurück und hat nach dem Bett gefragt.
Okay, mache ich.
Auch diese beiden Betreuerinnen arbeiten ehrenamtlich. Denn die Sozialarbeiterin, die hier sonst tätig ist, gehört zur Risikogruppe und kann vorerst nicht zur Arbeit kommen. Damit das Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet, hat der Senat außerdem angeordnet, bis auf Weiteres darf keine neue obdachlose Frau in der Unterkunft aufgenommen werden. Auch nicht, wenn ein Schlafplatz frei wird. Nur die, die vor dem Ausbruch der Pandemie schon da waren, dürfen bleiben.
Aber wir nehmen niemanden auf. Ich kann Ihnen eine andere Adresse geben, das ist alles, was ich machen kann. Ja, gerne. Auf Wiederhören.
Eine Frau hat angerufen und hatte Angst vor Ausgangssperre, weil sie nicht mit ihrem Mann in einer Wohnung sein wollte. Das ist auch ein Riesenthema, was mit den Frauen, die irgendwie mit gewalttätigen Männern in einer Wohnung dann eingesperrt sind.
Melanie hat ein bisschen Hoffnung. Im nächsten Monat fängt sie einen Job an. Trotzdem ist die Zeit bis dahin schwer. Bei den Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie fallen manche Lebensrealitäten aus dem Raster. Dabei sind in Deutschland schätzungsweise mehr als 670.000 Menschen wohnungslos. Zehntausende davon ohne Obdach. Und es gäbe Lösungen, glaubt Meltem Katirje.
Jetzt in London werden Obdachlose in Hotelzimmer gebracht. Also es ist sozusagen eine Initiative der Politik. Meiner Meinung nach sollte es auch nicht irgendwie so ein Charity-Akt von Hotels sein, sondern ein politisches Signal zu sagen, hier sind Menschen in Not, die brauchen eine Wohnung, in der sie sich isolieren können. Hier sind leerstehende Wohnungen und wir machen irgendwie mit wenig Bürokratie das möglich, dass die Menschen dort unterkommen und machen dafür auch Ressourcen frei.
Keine der obdachlosen Frauen weiß, ob sie bei einer Corona-Erkrankung Zugang zu ärztlicher Behandlung bekommen würde. Andere machen sich Sorgen, weil ihr Immunsystem ohnehin schon geschwächt ist.
HR2 Kultur der Tag. Hashtag Wir haben kein Zuhause. Als am 23. März alle körpernahen Dienstleistungen verboten wurden, also auch die Friseure schließen mussten, da war auch Schluss für den Bereich Prostitution. Seitdem sind alle Bordelle geschlossen. 1,5 oder 2 Meter Abstand halten? Das ist beim Sex eben schlecht möglich. Da wurde dann spekuliert, dass viele der Sexarbeiterinnen, die jetzt kein Geld mehr verdienen können, auf der Straße landen werden. Wie ist die Situation wirklich? Das kann uns Franzis Funk berichten. Sie ist Sexarbeiterin und aktiv beim Verein Donna Carmen, der Führungen für Frauen durchs Rotlichtviertel in Frankfurt anbietet, normalerweise. Schönen guten Abend, Frau Funk.
Ja, schönen guten Abend.
Wie hat sich diese Corona-Krise in Ihrem Gewerbe denn angebahnt? Wie war das, als bekannt wurde, dass es dieses Virus gibt und dass sich das wohl recht schnell ausbreiten würde?
Ja, also praktisch 2 Wochen, bevor also irgendwelche Verfügungen erlassen wurde, also zum Beispiel diese Großveranstaltung mit 1000 Menschen, wo sie sich treffen, hatte sich schon abgezeichnet, dass die Freier wegblieben. Also praktisch da, wo die Diskussion um dieses Coronavirus startete. Und da zeichnete sich schon im Sexbusiness schon ab, dass also Totentanz ist. In dieser Phase, viele migrantische Frauen haben da schon ihre Arbeit eingestellt, weil es ist ganz einfach klar, wenn weniger Freier kommen, da ist, lohnt sich das halt nicht. Man muss ja auch irgendwo seine Zimmermiete ja bezahlen. Und da sind schon bereits viele Frauen schon abgereist. Auch ein großes Frankfurtes Großmodell hat dann auch geschlossen, weil eben halt nicht genügend Frauen vorhanden waren, dass es sich gelohnt hätte, dieses Haus offen zu halten.
Ja, wie haben die Bordellbetreiber denn reagiert? Wurden die Frauen da einfach vor die Tür gesetzt?
Nein, also es ist so, dass wo diese bundesweite Schließung von den Prostitutionsstätten erlassen wurde, haben die Bordellbetreiber den betroffenen Frauen da geholfen. Zum Beispiel kann ich da nennen den John Herr aus Stuttgart, der ja am gleichen Tag sein Haus schließen sollte. Und da hat er eben halt für Möglichkeiten gesucht, für die Frauen unterzubringen, die noch da waren. Man muss auch dazu wissen, dass seit 2017 es das Prostituiertenschutzgesetz gibt, der ja besagt, dass die Frauen getrennt von ihrer Arbeitsstätte eine separate Schlafmöglichkeit oder Unterbringung haben müssen, was auch sehr stark von der Polizei kontrolliert wurde.
Aber auch da muss man natürlich dann die Miete bezahlen können. Bei null Einnahmen wird das schwierig.
Klar, also den Sexarbeiten geht es genauso wie jeder andere Solo-Selbstständige, Künstler, neue Start-ups Unternehmen. Die sind natürlich jetzt in einer sehr schlechten finanziellen Situation, weil ihre Existenzsicherung praktisch ja entzogen ist jetzt durch diese Maßnahmen. Und dann sind sie eben halt auf Hartz IV angewiesen. Also diese Soforthilfe greift für viele, viele Frauen nicht. Das hängt also auch mit der Versteuerung, der Sonderbesteuerung von Prostituierten zusammen, das Düsseldorfer Modell. Da wird also eine Pauschale abgeführt über den Betreiber und da haben die Frauen keinen Steuerbescheid und keine Steuernummer. Ja?
Und können und dann gar keinen Antrag stellen.
Also bleibt für die meisten Frauen, kommt also in Frage, dass sie eben halt Hartz IV beantragen.
Es gibt rund 1500 Sexarbeiterinnen in Frankfurt oder gab so viele. Wie viel davon sind denn nun akut von Armut bedroht? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, also wir gehen insgesamt davon aus, dass also auf in Großstädten von 1000 Einwohnern circa so 2000 Sexarbeiten kommen. Und für, wie Sie das gerade eben sagten, in Frankfurt wären das bei 750.000 Einwohnern circa 1500 Sexarbeiterinnen. Diese Zahl ist aber aufs Jahr gerechnet. Nicht alle 1500 Sexarbeiterinnen arbeiten gleichzeitig, ne? Sondern man kann davon ausgehen, dass circa 500 Frauen täglich arbeiten. Von diesen 500 Frauen sind 400 Frauen Migranten, die in den Bordellen arbeiten. Die restlichen 100 arbeiten in Terminwohnungen oder auf eigene Rechnung, indem sie eben halt Hausbesuche machen. Und wie gesagt, der größte Teil von diesen Migranten sind mittlerweile abgereist, weil ihr Lebensmittelpunkt ist in Rumänien, Bulgarien, Spanien. Also die kommen für 3 Monate hin, arbeiten hier und gehen dann auch wieder nach Hause.
Wie sieht das denn für Sie jetzt mit alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten aus in dieser Krise? Was geht noch? Telefonsex,
Video? Ich würde das gerne noch kurz zurückführen, dann würde ich die Frage beantworten. Also kann man davon ausgehen, dass circa zurzeit 200 Sexarbeiterinnen vor Ort sind Und von diesen 200 werden also 150 circa langfristig oder akut eben halt Hartz IV in Anspruch nehmen müssen. Okay. Halt, ne? Okay. Und dieses Bild von den Sexarbeiterin, die jetzt auf der Straße ist, das halte ich also ein bisschen für schief. Es betrifft schon circa vielleicht 50 Frauen. Das sind Frauen, die auf der Straße arbeiten, die also überwiegend drogenabhängig sind. Und die sind eh in eine prekäre Situation halt.
Aber das ist nur ein geringer Teil.
Das ist nur ein geringer Teil eben halt. Ja.
Dann noch eben die Frage danach, was Sie jetzt alternativ machen können, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Es geht ja inzwischen fast alles online. Wie ist das im Sexbereich?
Es gibt ein paar, die halt ausweichen auf Telefonsex, aber das machen sehr wenige, weil das Telefonsex ist wieder eine ganz andere Branche wie eben halt Sexarbeit in dem Sinne halt. Ne? Was ich aber gerne noch erwähnen möchte, was ich wirklich wichtig finde, es gab vereinzelt also eine praktische Verbot der Sexarbeit schon vorher und das war also auch in Karlsruhe, die also nicht nur ein Verbot der Sexarbeit, sondern auch den Sexkauf, also praktisch ein Verbot für die Prostitutionskunden. Und da wird also praktisch von den Prostitutionsgegnern die Corona-Krise instrumentalisiert und missbraucht für praktisch ihre Verbotsfragen. Ne?
Da sind wir gespannt, wie sich das entwickelt nach Corona. Vielen Dank für diesen Einblick, Franzis Funk.
Gut. Okay, bitte.
Das Wort Umverteilung kommt bei Astrid Lindgren in den Geschichten von Michel aus Lönneberger nicht vor. Aber als Michel alle Bewohner des Armenhauses von Lönneberger zu einem großen Festessen einlädt, da macht er genau das. Er gibt das, was für die Reichen gedacht war, den Armen.
Und da saßen sie nun um den Tisch, die Armenhäusler aus Lönneberger. Sehr geduldig saßen sie da und warteten. Aber bei jeder Schüssel, die herbeigetragen wurde, waren sie zu Tränen gerührt. Schließlich sagte Michel: »Bitteschön, und nun haut rein!« Wirklich, sie hieben hinein, das taten sie, und so, dass es zu hören war. Alfred und Michel und Klein Ida aßen auch. Ida konnte nicht mehr als ein paar Fleischklöße herunterbekommen, weil sie angefangen hatte zu denken. Sie fing an, sich zu fragen, ob dies hier nicht doch Unfug war. Ihr fiel plötzlich ein, dass morgen, am zweiten Weihnachtstag, die Verwandten aus Ingartorp nach Katthult kommen wollten. Und hier wurde das Festessen von morgen schon heute aufgegessen. Sie hörte, wie es um den Tisch herum knabberte und knackte und schlürfte und schmatzte. Es war, als hätte sich ein Rudel Raubtiere über die Schüsseln und Schalen und Kannen hergemacht. Klein Ida begriff, so ist nur der, der richtig ausgehungert ist. Aber es war trotzdem schrecklich. Sie zog Michel am Ärmel und flüsterte, damit niemand außer ihm es hören konnte, »Bist du sicher, dass dies hier kein Unfug ist? Denk dran, morgen kommen die aus Ingartorp.« »Die sind schon dick genug«, sagte Michel ruhig. »Es ist doch wohl besser, das Essen kommt dahin, wo es was nützt.« Aber danach machte er sich doch ein bisschen Sorgen, denn es sah aus, als würde nicht einmal ein halbes Fleischklößchen übrig bleiben, wenn dieser Festschmaus vorbei war. Was nicht in die Münder gestopft wurde, verschwand in Taschen und Beuteln, und im Nu waren die Schüsseln leer. »Jetzt habe ich großes Aufräumen mit den Schweinerippchen gemacht«, sagte Kalle Karo und kaute auf dem letzten Knochen herum. »Und ich habe nun großes Aufräumen mit dem Heringssalat gemacht«, sagte Lumpenvier. Großes Aufräumen, sagten sie, und das bedeutete, dass sie alles verputzt hatten, sodass die Schüsseln jetzt leer waren. Nun haben wir großes Aufräumen mit allem gemacht, sagte Trödel Niklas zum Schluss, und ein wahreres Wort hatte er nie gesprochen. Deshalb wurde dieses Festessen später für alle Zeiten das große Aufräumen von Katthult genannt. Denn du musst wissen, dass man davon noch lange danach in Lönneberger und den anderen Gemeinden redete.
Einmal richtig satt essen. New York ist einer der Hotspots für Corona. Die Stadt, die niemals schläft, schläft auch jetzt, wo es keine Veranstaltungen, kein Nachtleben mehr gibt, nicht. Jetzt hält Corona alle wach. Die Stadt mit ihren rund 8,5 Millionen Einwohnern verzeichnet momentan täglich durchschnittlich 300 Corona-Tote. In den letzten 24 Stunden waren es 731. Im Hafen von New York liegt ein Hospitalschiff der Marine mit etwa 1000 Betten und 12 OP-Sälen. Dieses Schiff ist für normale Patienten vorgesehen, damit sich die Krankenhäuser der Stadt auf die Covid-19-Erkrankten konzentrieren können. In dieser Ausnahmesituation ist es noch schwieriger, sich um die ganz normalen Probleme zu kümmern. Denn die sind ja nicht weg, sondern verschärfen sich durch die Pandemie noch, wie wir gehört haben. Die Obdachlosenhilfe dort versucht ihr Bestes.
Jede Woche stehen die Helfer von New York Relief mittags bei lauter Musik an einer Straßenecke in Lower Manhattan und geben Suppe an Obdachlose aus. Heute ist der Andrang besonders groß, sagt Josiah Haken. Heute haben wir 190 Liter Suppe dabei, weil wir davon ausgegangen sind, dass 50% mehr Leute kommen. Und das reicht nicht. In 15 Minuten ist die Suppe alle. Normalerweise gibt es bis 2 Uhr Essen. Da ist es gerade mal 1:15. Normalerweise kommen jede Woche rund 250 Obdachlose hierher. Heute sind es wohl um die 400. In den kommenden Wochen werden es noch mehr werden, sagt Haken. Es wird schlimmer werden. Die Firmen fangen jetzt an, Leute zu entlassen. Menschen, die sich sonst noch Essen kaufen konnten, werden hierher kommen. Die Zahlen werden weiter steigen. Das wird eine Herausforderung für uns werden. Die lange in den USA verharmloste Coronavirus-Pandemie hat die Helfer von New York Relief und anderen Organisationen kalt erwischt. Schon jetzt haben mehr als 60.000 Menschen hier keine Wohnung und werden in Notunterkünften untergebracht. Mindestens 6.000 leben auf der Straße und für die sind die offiziellen Empfehlungen der Stadtverwaltung schlicht nicht umsetzbar. Stay at home, get takeout. All these things are great advice if you have a Zu Hause bleiben und Essen zum Abholen im Restaurant bestellen. Tolle Tipps, wenn man ein Zuhause hat und Geld, um Essen zu bestellen und irgendwohin mitzunehmen. Von Duschen ganz zu schweigen. Weil die Gesundheitsbehörden wegen der Pandemie strenge Vorschriften erlassen haben, mussten alle Angebote mit mobilen Duschen eingestellt werden. Immerhin kann man sich aber noch die Hände waschen, sagt Juan Galloway, der Chef von New York Relief. Das ist so eine Handwaschstation. Das Wasser ist mit Seife gemischt. Das schütten unsere Helfer direkt in die Hände der Menschen, damit niemand etwas anfassen muss. Viele nehmen das in Anspruch und haben zumindest ein bisschen Sauberkeit und Sicherheit. Jedenfalls, solange es noch genügend Freiwillige gibt, die Tag für Tag auf den Straßen New Yorks für die Bedürftigen da sind. Denn viele der Helfer sind ältere Menschen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Viele unserer Freiwilligen sind abgesprungen. Sie haben Angst, sich anzustecken. Wir versuchen, das mit anderen Helfern aufzufüllen, aber wir sind deutlich weniger als sonst. Nicht die einzige Sorge, denn es ist völlig unklar, wie lange New York Relief diese Angebote überhaupt noch machen kann. Öffentliche Versammlungen sind in der Stadt eigentlich verboten. Essen darf nur noch zum Mitnehmen angeboten werden. Einige Organisationen haben deshalb ihre Hilfen für Obdachlose bereits eingestellt, erzählt Haken. How does the city classify us? Are we essential personnel? Als was stuft uns die Stadt eigentlich ein? Sind wir notwendiges Personal wie vorgeschrieben? Ist bei diesem Shutdown gerade überhaupt noch erlaubt, was wir machen? Unser Plan ist, das so lange zu machen, wie wir können. Aber wenn wir weg sind, all die Menschen, der Bedarf ist riesig. But again, if we go away, you can see the people.
The need is huge. Aus New York, Peter Mücke. Der Bedarf ist riesig. Ja, das gilt für alle Länder. Überall macht man sich Gedanken, wie man die Obdachlosigkeit grundsätzlich bekämpfen könnte. Wie man es schaffen kann, die Menschen von der Straße wegzuholen, sie in Wohnungen unterzubringen und ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Eine wegweisende Idee dazu kommt aus den USA. Housing First. Professor Dr. Nikolaus Meyers, Experte für Wohnungs- und Obdachlosigkeit an der Internationalen Hochschule in Frankfurt. Schönen guten Abend, Herr Professor Meyer.
Guten Abend, Frau Renk.
Housing First. Wie funktioniert dieses Modell?
Also erstmal sehr gut. Also alle empirischen Untersuchungen in den vielen unterschiedlichen Ländern von den USA, Kanada, es gibt einzelne Projekte in der EU, in Amsterdam, Glasgow, aber auch in Finnland, Dänemark, Frankreich, also die Liste ist wirklich lang. All die zeigen erstmal, es funktioniert. Die Idee ist eigentlich relativ einfach. Also das Wohnungslosensystem, die Hilfe für Wohnungslose ist in Deutschland eigentlich ja, organisiert wie eine Art Stufe. Also obdachlose Menschen, die müssen eigentlich unten anfangen in Tagestreffs nach und nach mit der aufsuchenden Arbeit eigentlich die Wohnfähigkeit beweisen. Mhm. Und das klingt nicht nur irre, das ist eigentlich auch zwar in der Idee gut, aber eben parallel diese Möglichkeit mit Housing First zu schaffen, wo obdachlose Menschen sofort als allererstes eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Denn ohne Wohnung, das merken wir eigentlich an jeder Stelle, ist das Ganze eigentlich nichts, weil ja sowas wie eine Stelle oder auch andere Sozialversicherungsanmeldungen eben doch nur mit Wohnungen möglich sind und nicht ohne.
In den Industrienationen wird oft viel Geld in die Hand genommen, um dem Problem Herr zu werden, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Dieses Modell Housing First funktioniert, das weiß man, das hat man wissenschaftlich erhoben. Warum tut man sich bei uns so schwer damit?
Das kann man natürlich nur vermuten. Also es gibt jetzt aktuell drei Projekte, die so ja der ganz orthodoxen Auslegung eigentlich dieser Housing First Kriterien entsprechen. Zwei in Berlin, eins in Saarbrücken, ein viertes ist in Trier geplant. Es ist natürlich, es verlangt Mut, denn man muss sich ja vorstellen, also man muss Vermieter finden, die obdachlosen Menschen, die immer noch in der Obdachlosigkeit sind, eine Wohnung vermieten. Denn ein wichtiges Kriterium beim Housing First ist eben, dass nicht ein Träger, also nicht Caritas, nicht Diakonie oder andere, die Wohnung an den obdachlosen Menschen vermieten und nach 2 Jahren sagen, so jetzt bist du quasi wieder im Leben und jetzt schau zu. Das verlangt natürlich von einem Vermieter, von der Vermieterin auch einiges ab. Vielleicht trauen wir uns manchmal da nicht.
Wohnungslosigkeit bedeutet ja noch nicht Obdachlosigkeit. Wie weit entfernt vom Leben auf der Straße ist man noch, wenn man keine Wohnung hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie haben recht. Also insgesamt unterscheidet man eigentlich die Wohnungslosen, also die Gruppe derjenigen, die noch irgendwo ein Dach über dem Kopf hat. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Gruppen. Das können also diejenigen sein, die in Einrichtungen untergebracht sind. Das können aber auch die sein, ja, die bei Freunden oder Bekannten schlafen. Gerade über diese Gruppe wissen wir noch gar nicht so wahnsinnig viel. Und dann die obdachlosen Menschen, die also wirklich ohne Dach über dem Kopf auf der Straße leben. Die Erfahrungen zeigen eigentlich und auch einige Untersuchungen, dass doch viele immer wieder so hin und her pendeln. Dann gibt es auch möglicherweise einen harten Kern von Wohnungslosen, möglicherweise deshalb, weil wir ja eigentlich bis jetzt immer noch nicht valide wissen, wie viele wohnungslose Menschen gibt es eigentlich in der Bundesrepublik und wie viele obdachlose Menschen. Das ist uns ja immer noch völlig unbekannt. Mhm.
Corona gibt uns nun die Möglichkeit und zwingt uns fast auch dazu, mal in diese vernachlässigten Ecken zu schauen. Also die Probleme werden nicht weniger, sondern mehr, wie unter einem Brennglas, hat jemand gesagt. Was wäre denn jetzt eine Möglichkeit, diese Chance positiv zu nutzen?
Ja, wir als Gesellschaft nehmen in der Tat jetzt diese, wie Sie sagen, diese Randgruppen in Anführungszeichen wahr und bekommen vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie schwierig das Leben eigentlich an diesen Rändern der Gesellschaft ist. Ich glaube, das Wichtigste und das Zentralste ist eigentlich, dass wir lernen, jetzt Solidarität zu zeigen. Und zwar nicht nur Solidarität mit den Bekannten, mit den Nachbarn, die uns umgeben, für die alte Dame, für die man mal einkaufen geht. Das ist alles gut und das ist alles richtig, aber Solidarität kann weitergehen. Gartenzäune sind ja so eine Idee. Hätten Sie mich vor 10 Tagen gefragt, ob ich diese Idee gut finde, hätte ich gesagt, ja. Jetzt gibt es auch Berichte, das haben wir ja in der Sendung auch schon gehört, dass da auch manchmal abgelaufene Nahrungsmittel oder Ähnliches dann irgendwie hingehängt werden.
Da haben wir gehört, dass das auf jeden Fall irgendwie betreut, organisiert werden muss. Jetzt haben wir in dieser Corona-Krise mutmaßlich die Situation, dass viele bald ihre Miete nicht mehr bezahlen werden können. Was würde da jetzt akut helfen?
Ja, also ich glaube, das, was wir brauchen, ist mehr als das, was die Bundesregierung bisher beschlossen hat. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass diejenigen ihre Mietschulden gestundet bekommen, die jetzt zwischen April und Juni diesen Jahres auflaufen und Corona-bedingt sind. Allein der Nachweis dürfte ziemlich interessant werden. Und danach muss die Miete trotzdem gezahlt werden. Das, was wir brauchen, ist einfach die Aussetzung von Zwangsräumungen. Und zwar auch für diejenigen, die schon vorher Schulden aufgebaut haben, warum auch immer. Es hilft ja nicht, wenn wir wissen, dass Wohnen eigentlich die einzige Schutzlinie gegen den Virus ist, dass wir jetzt Menschen auf die Straße entlassen. Auch aus Gefängnissen gibt es ja Berichte, dass Strafenden vorgezogen werden. Das ist natürlich vielleicht eine überstürzte Handlung. Das, was wir brauchen, ist so eine Art Schutzschirm Wohnen, der eben vor allen Dingen präventiv arbeiten kann, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Aber da müssen dann auch die Vermieter geschützt werden, denn da gibt es ja auch den einen oder anderen, der zum Beispiel seine Alterssicherung auf diesen Mieteinnahmen aufbaut. Also wenn er dann nicht mehr zwangsräumen kann, wenn er keine Miete erhält, dann steht derjenige auch wieder blöd da.
In der Tat. Also es würde das Problem nur verschieben. Deshalb braucht es eben so eine Art von staatlichem Schutzschirm, der ganz gezielt das Wohnen in den Blick nimmt.
das Gebot muss ja sein, dass Wohnen eben jetzt für uns alle deutlich seinen präventiven Charakter zeigt. Wohnen ist etwas, das am Anfang von Hilfen stehen muss, und ein Staat muss im Zweifel auch dafür einspringen, dass, wenn dem Vermieter das Wasser anfängt bis zum Hals zu stehen, dass da eben Miete übernommen wird. Ich glaube, das ist für beide Seiten, die Vermieter wie die Mieter, notwendig. Wohnen ist die einzige mögliche Prävention aktuell gegen den Virus und auch ohne den Virus eigentlich das einzige probate Mittel gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit.
Da sind wir wieder bei Housing First. Danke, Nicolas Meyer. Wir bleiben zu Hause, aber was, wenn man keins hat? Hashtag wir haben kein Zuhause. Das war der Tag in hr2 Kultur. Wenn Sie diese oder eine andere Sendung nachhören möchten, den Podcast finden Sie auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.